ARD.
So ist es. Danke, Jesse, und willkommen auch von mir an diesem Wahlabend. Krimi, muss man ja fast schon sagen, in Baden-Württemberg, über den wir heute Abend sprechen wollen mit diesen Gästen. Mit dem Ministerpräsidenten aus Schleswig-Holstein, Daniel Günther von der CDU, mit der Co-Chefin von Bündnis 90, die Grünen, Franziska Brandner, und dem Co-Host des Podcasts Machtwechsel, Robin Alexander. Schön, dass Sie alle drei bei mir sind. Ich begrüße Sie im Publikum und natürlich auch Sie zu Hause. Herzlich willkommen. So sieht sie aus. Die aktuelle Hochrechnung, die wollen wir uns natürlich noch mal ansehen, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Die Grünen liegen bei 30,3. Die CDU bei 29,7, also 0,6 Prozentpunkte dahinter, wirklich ganz knapp. 5,5% die SPD. 4,4% die FDP wird wahrscheinlich nicht mehr im Landtag sein. 18,7 die AfD, auch raus aus dem Landtag. 4,4 die Linke und 7,0% die anderen. Ja, Frau Brandner, so ein knappes Ergebnis. Und wir haben Cem Özdemir gerade gehört, er hat bei 17% gelegen. Dass der so eine Aufholjagd hinlegen würde, das hat Sie wahrscheinlich selber ein bisschen überrascht, oder?
Es ist eine fulminante Aufholjagd und es freut mich wirklich sehr. Es ist ein fantastisches Ergebnis für Cem Özdemir. Es ist toll für uns Grüne und ich freue mich sehr, dass die Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger gesagt haben, wir wollen Mut, wir wollen Zuversicht, wir wollen, dass man eine starke Wirtschaft, Innovation, Klimaschutz zusammenbringt. Wir wollen heimatverbunden sein und trotzdem weltoffen sein. Und dafür steht Cem Özdemir, dafür stehen wir Grüne.
Das ist fantastisch. Das machen Sie jetzt an 0,6 Prozentpunkten Abstand fest?
Ich finde es, also Sie haben es ja gerade gesagt, es war überhaupt nicht vorhersehbar.
Es ist
knapp, aber es ist doch ein tolles Ergebnis für Cem Özdemir und für uns Grüne. So eine Aufholjagd, wo wir gezeigt haben, es geht um viel. Cem hat auch gezeigt, er hat Bock auf unser Land, er liebt es und er hat Zutrauen in die Bürgerinnen und Bürger, in die Unternehmen. Spricht die Probleme ehrlich an, aber gibt auch Lösungen und ist überzeugt, dass wenn wir gemeinsam anpacken, wir auch durch diese schwierigen Zeiten kommen. Und es ist eine ganz andere Stimmung als hier bei der Bundesregierung. Und das ist auch ein tolles Zeichen an die Republik.
Sie kommen selbst aus Baden-Württemberg, deswegen sagen Sie unser Land. Vielleicht für die, die es nicht wissen, Herr Günther, warum konnte dieser sicher geglaubte Vorsprung von Manuel Hage so verspielt werden? Was glauben Sie, woran das vor allem liegt?
Naja, erstmal ist es eine Tatsache offenkundig, wenn wir jetzt die letzten Ergebnisse uns angucken, dass die Grünen vorne liegen. Von daher erstmal herzlichen Glückwunsch auch an Cem Özdemir dafür, dass er das wirklich geschafft hat, in der Zeit bis zur Wahl einen Vorsprung der CDU abzubauen und am Ende vorne zu liegen. Von daher, glaube ich, muss man schon auch darauf gucken, dass es uns nicht gelungen ist, auch über die Themen zu sprechen, die in diesem Wahlkampf sicherlich auch für uns als CDU wichtig gewesen sind. Und dass es auch nicht gelungen ist, dass Cem Özdemir seinen Bekanntheitsgrad, seinen Vorteil früher als Bundesminister eben in die Waagschale geworfen hat und auch mit einer massiven Abgrenzung ja auch von seiner Partei am Ende wirklich es geschafft hat, ein deutlich besseres Ergebnis zu holen.
Darüber werden wir sprechen, nur weil Sie sagen, er war deutlich bekannter als Manuel Hage. 40% der Befragten haben in einer Umfrage angegeben, dass sie sich gar nicht zugetraut haben zu beurteilen, was sie über Manuel Hage denken können. War der einfach schlicht zu unbekannt, zu inhaltsleer, vielleicht sogar der falsche Kandidat?
Ja, zumindest ist es nicht gelungen, in den Persönlichkeitswerten das aufzuholen, was Cem Özdemir ausgezeichnet hat. Ich glaube, dass es auch geschickt im Wahlkampf gemacht worden ist. Und in der Tat, das muss man ja auch erstmal schaffen, in einer Zeit ein doppelt so gutes Wahlergebnis zu holen, wie die Grünen in allen Umfragen haben. Das kann am Ende nur mit einer erfolgreichen Kampagne auch für den Spitzenkandidaten zu tun haben. Und da ist es nicht einfach, dagegen anzugehen, wenn der Bekanntheitsgrad so viel höher ist. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt im Nachhinein angucken, warum es eben nicht gelungen ist, bei einer solchen Zuspitzung am Ende auf die beiden Spitzenkandidaten eher auf einen thematischen Wahlkampf überzugehen. Denn dann wäre natürlich auch ein bisschen besser aufgefallen, dass Cem Özdemir ja in dem Wahlkampf kaum grüne Themen vertreten hat, sondern er ja im Wahlkampf eher schon die Anschlussfähigkeit auch zur CDU gesucht hat.
Ich will jetzt erstmal Robin Alexander fragen und euch in der Regie bitten, mir den Ton von den Tagesthemen vom Ohr zu nehmen. Ich verstehe nämlich die ganze Zeit, was Jesse Wellmer redet und kann mich gar nicht konzentrieren. Vielleicht würde ich gerne Robin Alexander eine Grafik mitgeben, um uns noch mal die Persönlichkeitswerte von den beiden Kandidaten anzusehen. Wenn die direkt gewählt hätten können, dann hätte Cem Özdemir 45% gehabt und Manuel Hagel nur 32%. Waren das diese Persönlichkeitswerte?
Die CDU hat auf zwei Ebenen spektakuläre Fehler gemacht. Einerseits taktische Fehler, da können wir gerne nochmal drüber sprechen, aber auch strategische Fehler, die der Partei, glaube ich, noch mehr wehtun würden. Zu den taktischen Fehlern gehört, dass sie dachten, ist doch egal, ob der Özdemir so beliebt ist, der hat eh keine Chance. Also die CDU dachte, sie machen einen Wahlkampf, wo es gar nicht zu dieser Duellsituation kommt. Und dann, wenn man einen relativ unbekannten Kandidaten hat, und das ist gar nicht die Schuld von Manuel Hagel, weil es oft so auf Landesebene, dass die Leute nur den Ministerpräsidenten kennen. Aber dann muss man ihn bekannt machen, dann muss man ihn in Kontroversen schicken, dann muss er für was stehen. Er hat aber das alles vermieden. Also er hat Kontroversen vermieden, weil er dachte, er gewinnt sowieso. Das sind die taktischen Fehler. Die strategischen Fehler sind, dass die CDU schon vor ein paar Jahren die Entscheidung getroffen hat, wir können die Grünen aus dem Bürgertum wieder rausdrängen. Das fing an, dass eine erfolgreiche schwarz-grüne Koalition in Hessen aufgekündigt wurde, dass man damit der SPD weitergemacht hat. Das ging weiter in einem Bundestagswahlkampf, wo die Grünen der Hauptgegner waren und endete jetzt im Parlament, wo man ein Heizungsgesetz abgeschafft hat, wo man gesagt hat, man finanziert den Leuten die Solaranlagen nicht mehr auf dem Eigenheim und, und. Ich bewerte das gar nicht in der Sache, ob das richtig war oder nicht. Aber die grundstrategische Annahme, das Bürgertum ist mit der Ökologie durch, das Bürgertum interessiert sich nicht mehr für Klimaschutz, das scheint mir doch mit dieser Wahl ziemlich deutlich widerlegt. Und das gibt noch mehr zu denken als diese taktischen Fehler in Baden-Württemberg, die man bei der nächsten Wahl mit einem geschickteren Management anders machen könnte.
Mhm. Haben Sie genau da Fehler gemacht?
Ich glaube schon, dass wir in Baden-Württemberg ja die richtigen Themen adressiert haben. Auch einen klaren Fokus auf das Thema Wirtschaft in der Tat zu legen, das war definitiv richtig.
Die CDU hatte auch wirklich mit Abstand die größte Wirtschaftskompetenz. Und
auch in der Nachwahlbefragung.
Sogar absolut. In der Nachwahlbefragung. Wie groß ist dann der Schmerz oder wie ist das zu erklären, dass die Partei, die in Baden-Württemberg ihr Stammland hatte, gerade diese Wirtschaftskompetenz überhaupt nicht geltend machen konnte?
Ich glaube, dass es in der Tat nicht gelungen ist, das entsprechend auszuspielen, weil diese Zuspitzung am Ende auf die beiden Spitzenkandidaten ja auch die Themen ein bisschen in den Hintergrund gedrängt hat. Ich meine, wir haben ja in den letzten Wochen kaum über diese thematischen Auseinandersetzungen gesprochen, sondern eher über Dinge, die, finde ich, anhand der Bedeutung, die im Moment in der Welt unterwegs ist, die in Deutschland unterwegs ist, eigentlich nur eine Marginalie gewesen sind. Da sind sicherlich auch taktische Fehler in dem Bereich gemacht worden. Ich würde Herrn Alexander aber nicht widersprechen, dass wir schon ein bisschen aus diesen Wahlen weiter lernen sollten, was ich immer für einen Fehler gehalten habe, dass wir uns sehr stark geklammert haben, auch an die SPD in den Bereichen im Bundestagswahlkampf. Denn ich finde, wenn man sich das Wahlergebnis mal anguckt und auch Schlussfolgerungen ziehen will, dann darf man nicht nur auf das CDU-Ergebnis gucken. Haben wir immerhin 6% zugelegt, nicht unser Wahlziel erreicht, ohne Zweifel. Aber dass wir gleichzeitig eine SPD haben, die in einem Land der Industriearbeitsplätze immer noch knapp über die 5%-Hürde kommt, das schreit ja geradezu danach, dass wir auch in Deutschland insgesamt sehr viel stärker Reformen machen, damit die Menschen auch eine Handlungsfähigkeit sehen. Und ich glaube, das wäre einer der Gründe dafür, warum wir deutlich wieder mehr Zuspruch auch für uns als Union bekommen könnten.
Sind das jetzt erste Absetzbewegungen von der SPD?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein Plädoyer dafür, dass die Union ihre Taktik ändert und jetzt tatsächlich, wie Herr Günther ja sagt, Reformen macht. Weil das muss man sich ja überlegen. Jeder weiß in dieser Koalition, aber auch jeder sonst im politischen Berlin, es kommen Reformen, es geht nicht anders. Und dann wird die Parole ausgegeben, bis zu den westdeutschen Landtagswahlen, also Baden-Württemberg und in zwei Wochen Rheinland-Pfalz, reden wir aber nicht darüber. So als könnte man dem Wähler das nicht zumuten, als wäre der Wähler ein Kind, das man erschrecken würde. Und ironischerweise kommt dann doch noch eine Reformdebatte, aber keine geplante, sondern das poppt so an den Rändern hoch. Und jemand sagt, ah, den Zahnersatz wollen wir nicht mehr bezahlen und die Teilzeit müssen wir streichen. Gar nicht relevante Player. Also man hat sich um die relevante demokratische Debatte betrogen, aber trotzdem den Gegenwind kassiert. Und das ist schon dumm gelaufen für die CDU.
Wenn denn die Reformen jetzt kommen, die werden ja jetzt umso dringlicher.
Die müssen kommen. Und ich glaube auch, dass die breite Mehrheit in der Gesellschaft das auch von uns erwartet. Ich glaube, dass allen Menschen doch bewusst ist, in dieser immer verrückter werdenden Welt mit einer schwierigen wirtschaftlichen Lage, dass das nicht mit einem weiter so funktionieren wird. Und ich glaube, dass wir das wirklich jetzt auch lernen müssen aus diesem Wahlergebnis, dass das überhaupt nicht honoriert wird, wenn man wegen Wahlen glaubt, Entscheidungen nicht treffen zu dürfen, sondern die müssen jetzt getroffen werden. Das kann auch nicht warten. Und ich glaube, es wäre für Deutschland wirklich gut, wenn das jetzt auch die Schlussfolgerung aus dieser Landtagswahl wäre.
Gut, wir wollen heute diskutieren, was die Schlussfolgerungen sind und wollen aber noch mal zurückgehen zum Wahlkampf, weil daraus kann man ganz viel lernen. Herr Günther hat es schon angesprochen, die Grünen liegen so weit vorne oder viel besser gesagt der grüne Spitzenkandidat, nicht weil er zu dieser Partei gehört, sondern obwohl er zu dieser Partei gehört.
Im Rennen um die Landtagswahlen in Baden-Württemberg geht Cem Özdemir als Spitzenkandidat der Grünen auf Distanz zu seiner eigenen Partei. Beispiel 1, die Wahlthemen. Im Wahlprogramm der Grünen steht zum Verbrenner aus: Wir bleiben dabei, ab 2035 nur noch klimaneutrale Antriebe neu zuzulassen. Das hält Özdemir nicht für realistisch.
Das ist praktisch nicht umsetzbar. Wie soll denn das gehen, wenn man den Hochlauf rechnet? In baden-württembergischen Schulen war Mathematik nicht abwählbar. Da kommt man zum Ergebnis, dass das eben nicht zu schaffen ist.
Beispiel 2, der Wahlhelfer. Özdemir setzt im Wahlkampf auf den umstrittenen ex-grünen Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer.
Der macht so einen tollen Job in Tübingen. Der hat so einen tollen Job gemacht bei Stuttgart 21. So ein Riesentalent. Und wir alle könnten davon profitieren, dass da halt manches dabei war. Aber das weiß er selber besser und genauso gut. Was die Menschheit nicht brauchte, um es mal so zu sagen.
Palmer war trotz hoher Beliebtheit und politischem Erfolg nach Skandalen und anhaltender Kritik, unter anderem über rassistische Äußerungen, vor 3 Jahren aus der Partei ausgetreten. Boris Palmer hilft nicht nur im Wahlkampf, sondern traut sogar als Oberbürgermeister von Tübingen Özdemir und seine Frau Flavia Saka im Februar, wie diese Bilder eindrücklich zeigen. Beispiel 3, die Wahlplakate. Ohne Parteiname, mit winzig kleinem Logo, mehr schwarz als grün. Den passenden Vergleich für seine Abgrenzung findet Özdemir in Bayern.
Wir haben so eine Art Schwesterpartei-Dasein. Kennt es ja die CSU innerhalb der CDU-CSU. Und wir sind so ein bisschen auch das gallische Dorf bei den Grünen in Baden-Württemberg. Aber ich lege schon Wert drauf, hier steht nicht die Bundespartei zur Wahl. Hier stehen die Grünen Baden-Württembergs zur Wahl.
Frau Brandner, ich habe schon gesagt, Sie kommen auch aus Baden-Württemberg, haben auch da Ihren Wahlkreis. Fühlen Sie sich manchmal auch als Teil eines gallischen Dorfes, einer Art Teil CSU, wie bei der Union?
Nein, Cem Özdemir ist ein Grüner und das weiß in Baden-Württemberg übrigens auch jeder. Und wir standen als Bundespartei geschlossen hinter Cem Özdemir. Wir haben klar gesagt, das ist sein Wahlkampf, den wir unterstützen. Und das war auch richtig und gut so.
Aber wir haben ihn gerade gehört gesagt, er sagt, er ist eine Schwesterpartei.
Er ist ein baden-württembergischer Grüner, der auch für Baden-Württemberg ja kandidiert hat. Und das ist richtig, dass er immer gesagt hat, Land vor Partei. Das finde ich absolut richtig.
Aber er sagt jetzt hier Schwesterpartei. Finde ich interessant, warum er sich die Freiheit nehmen möchte.
In Baden-Württemberg haben wir einen besonderen föderalen Stolz. Ja, es gibt manche, die bezeichnen sich sogar nur als Schwaben oder nur als Badener. Aber als Baden-Württemberger sind wir alle stolz. Und da ist Berlin manchmal sehr weit weg. Aber wissen Sie, Cem Özdemir, und das hat er ja gerade auch noch mal gesagt, hat wirklich den Anspruch, und den hatte Winfried Kretschmann auch, eine starke Wirtschaft, Innovation und Klimaschutz zusammenzubekommen. Und das ist grüne DNA. Und das werden wir auch im Bund stärker voranbringen.
Warum macht er diesen Vergleich mit der Schwesterpartei?
Das ist ein sehr kluges Wording gewesen, weil das mit der Schwesterpartei ist ja gelernt aus der Unionssprache. Und die CSU ist etwas konservativer, etwas volkstümlicher und vor allen Dingen viel erfolgreicher als die CDU. Und indem er sich diese Attribute zuschreibt, ist er natürlich etwas konservativer, meint bei den Grünen etwas weniger links, etwas volkstümlicher und etwas erfolgreicher. Das war ein Geniestreich. Und da muss ich auch Frau Brandner mal widersprechen, weil sie das gesagt hat mit dem gallischen Dorf. Also Frau Brandner wäre der Trubadix hier in Berlin, den die anderen am liebsten an den Baum fesseln wollen. Weil was Frau Brandner sagt, können die meisten Grünen nicht mehr hören. Und bei Özdemir war es auch so. Denken wir mal daran, als die Ampel gebildet wurde, da musste es einen veritablen Aufstand geben, dass auch ein Nicht-Bio-Deutscher ins Kabinett kommt, dass Özdemir überhaupt dabei war im Kabinett. Mhm. Özdemir hat sich von den Ampelbeschlüssen zum Biodiesel sofort distanziert. Er hatte eine ganz schwierige Zeit hier als grüner Bundesvorsitzender. Also das, was die Grünen in Baden-Württemberg so spektakulär mittlerweile seit vielen Jahren erfolgreich machen. Bürgerliche Politik und dann gibt es nebenbei so ein, wie soll man sagen, einen linken Kontrapunkt, der so mitschwingt. Der war in diesem Wahlkampf Ricarda Lang. Die hat die Universitätsstädte bespielt. Da nimmt man dann was Linkes mit. Aber im Bund ist es ja oft umgekehrt. Da ist die Grundmelodie links und dann gibt es Einzelne, die mal so bürgerlich singen dürfen. Und das ist dann schon ein ganz anderes Politikangebot. Und Özdemir hat ja nie verhohlen, dass er es genauso sieht.
Nee, Baden-Württemberg ist kein Gegenmodell, sondern ist ein Beispiel von sehr erfolgreichem grünen Regieren. Und was man bestimmt nicht übertragen kann, sind die Herausforderungen, die Baden-Württemberg hat. Die sind in jedem Bundesland anders. Aber natürlich, was man lernen kann.
Das ist das einzige Beispiel, ne, von erfolgreichem Regieren.
Ich finde, wir regieren in Schleswig-Holstein auch erfolgreich, mit in Nordrhein-Westfalen auch. Also ich finde, wir regieren in vielen Ländern erfolgreich. Aber was ich noch mal verdeutlichen möchte, natürlich kann man von Baden-Württemberg lernen, 15 Jahre Winfried Kretschmann, die haben Vertrauen aufgebaut. Gutes Regieren schafft Vertrauen. Und was wir gesehen haben, ist, dass die Art, Politik zu machen, ja, dass wir ambitioniert sind, diesem Ziel Wirtschaft und Klimaschutz zu versöhnen, aber pragmatisch im Weg.
Aber wir haben Beispiele, gesehen jetzt gerade, die haben wir ja nicht umsonst gezeigt, Frau Brandner. Jim Özdemir, aber ich würde von Ihnen gerne, den ganzen Abend haben Sie darauf nicht geantwortet, ich würde so gerne mal eine Antwort haben. Jim Özdemir distanziert sich maximal von der Bundespartei, auch inhaltlich. Also er hat doch, Verbrenner aus bis 35, das wollte er nach hinten verschieben. Das will die Bundespartei nicht.
Nee, Cem Özdemir steht an unserer Seite in dem Kampf dafür, dass wir endlich die Innovationen auch in Baden-Württemberg an die Spitze bekommen, wenn der Bund mal seine Hausaufgaben machen würde.
Verbrenner aus gibt es
genauso
eine Differenz.
Er ist genauso für einen Verbrenner aus.
Nein, er hat gesagt, später. Sie sind bei dem Ausbau von 35.
Aber wissen Sie, die Frage, er kandidiert für Baden-Württemberg und da macht er die Politik für Baden-Württemberg. Aber in dieser Wahl, und das haben Sie gerade richtig gesagt, ging es nicht darum, ein Jahr später oder früher, sondern es ging darum, ob wir überhaupt sagen, es gibt kein E-Auto und die Zukunft. Auf die E-Auto-Zukunft.
Man muss ihn doch nur selber hören. Wenn man ihm sagt, Sie sind ja gar nicht auf grüner Parteilinie, dann antwortet er doch auf der Linie der Baden-Württemberger Grünen. Das ist ja seine Formel, um auszudrücken, bei denen bin ich und bei denen nicht.
Er kandidiert ja auch für Baden-Württemberg.
Ja, aber das würde nie jemand anders so sagen.
Er kandidiert für Baden-Württemberg
und will
Ministerpräsident
in
Baden-Württemberg werden.
Als Ihre Leute im Europaparlament gegen das Mercosur-Abkommen gestimmt haben, mit den Rechten, hat Özdemir, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht, bis er auf dem Sender war. Das würden die Grünen in Baden-Württemberg niemals tun.
Und ich habe sofort danach gesagt, das war ein Fehler. Und wir sind für Mercosur und die gesamte Bundespartei.
Dass Sie dasselbe wollen, wissen wir doch. Aber Sie können es in Berlin nicht durchsetzen. Das ist der große Unterschied.
Nee, wissen Sie, dass der Unterschied ist, dass wir unterschiedliche Bundesländer haben, die unterschiedliche Herausforderungen haben und deswegen auch andere Antworten geben. Was in Schleswig-Holstein funktioniert, nicht unbedingt in Baden-Württemberg.
Sie sind so ein Dachverband,
wo
jeder mal unterschiedliche Meinungen haben kann.
Ich meine, das kennt der Herr Günther aus der CDU gar nicht. Wir sind
ich muss Ihnen widersprechen, weil es geht um ganz, ganz große Kernpunkte bei den Grünen. Es geht um das Verbrenner aus und es geht beispielsweise, ein anderer Punkt ist die Migration.
Wissen Sie, es geht Özdemir darum,
Cem Özdemir, darf ich das einmal sagen, Cem Özdemir ist auch für eine stärkere Begrenzung der Migration und beispielsweise auch für Asylverfahren in den Drittstaaten, was die Mutterpartei natürlich ablehnt.
Wissen Sie, die großen Themen, um die es doch gerade aktuell geht,
wie stehen Sie denn dazu, wenn ich das einmal fragen darf? Ganz konkret.
Ich stehe dazu, dass wir Wirtschaft und Klimaschutz zusammenbekommen und dass das Ziel ist, was Cem hat und was wir haben. Mhm. In einer großen Ambition und pragmatisch im Weg. Und damit können wir bestimmt lernen. Und dass wir eine Politik in Baden-Württemberg gemacht haben, die zuhört, die nah bei den Menschen ist, die klar sagt, wir wollen die Probleme lösen. Winfried Kretschmann hat immer gesagt, es gibt ein Problem, alle um einen Tisch, so wie hier. Und wir stehen erst auf, wenn das Problem gelöst ist. Und dieser Ansatz, ne, wie in einer guten Familie, das ist das, was wir im Bund bestimmt auch lernen können.
Warum kann Frau Brandner, wenn ich vielleicht möchte ich einmal ganz kurz auflösen, weil ich von Frau Brandner keine ehrliche Antwort bekomme. Warum? Sie dürfen auch
Sie
noch was sagen.
Eine ehrliche Antwort.
Warum fällt es Frau Brandner so schwer zuzugeben, dass Herr Özdemir gegen den Kurs der Mutterpartei Wahlkampf betrieben hat?
Weil Frau Brandner die Bundesvorsitzende ist und für diese Mutterpartei sprechen muss. Es ist auch nicht so, dass Özdemir der Einzige wäre oder die Baden-Württemberger. Aber es ist bei den Grünen so, dass sie auf der kommunalen Ebene ganz viele Realos haben und das hat sich mittlerweile aufgebaut bis in Landesregierung. Mona Neubauer in NRW ist auch so eine. Aber die Bundestagsfraktion zieht hart nach links und immer deutlicher nach links. Und die Bundespartei auch. Und deshalb, wenn Herr Özdemir das heute Abend nicht geschafft hätte, wäre eine schwere Zeit für Frau Brandner angebrochen in der Bundestagsfraktion und in der Bundespartei, weil die ziehen nach links. Und das ist etwas, was die Grünen einfach bearbeiten müssen, weil der eine Kurs ist erfolgreicher als der andere, wie dieser Abend heute mal wieder gezeigt hat.
Herr Günther, müsste denn Sie regieren erfolgreich mit den Grünen? Müsste die Bundespartei weiter in die Mitte bzw. nach rechts ziehen, damit sie auch im Bund erfolgreicher würde?
Naja, zumindest wünsche ich mir, dass dieses Wahlergebnis den Grünen schon zeigt, dass bürgerliche Politik in der Mitte für sie etwas ist, wo sie Wahlergebnisse in dieser Größenordnung holt und es mit Sicherheit nicht klug ist, jetzt wegen einer erstarkten Linkspartei eher zu gucken, ob man da nicht in diesem Kurs sozusagen den zukünftigen Segen findet. So, denn ansonsten funktioniert es natürlich auch nicht. Auch bei uns in Schleswig-Holstein funktioniert die Zusammenarbeit zwischen CDU und Grünen deswegen so gut, weil wir pragmatisch zusammenarbeiten, weil wir auch einen öffentlichen Regierungsstil betreiben, der sich sichtbar von der Berliner Politik manchmal absetzt in der Ampel. Jetzt im Moment ist es ja auch manchmal ein bisschen hakelig. Und ich würde allerdings, weil Sie mich ja jetzt gerade eben auch so ein bisschen damit reingezogen haben und gesagt haben, naja, ich würde ja auch manchmal gegen die CDU ein bisschen mich oder davon distanzieren. Ja, aber am Ende bin ich Teil dieser Partei und wir sorgen dann dafür, wir sorgen auch am Ende dafür, dass die Position, die wir vertreten, auch in der Bundespartei nachher vertreten wird, wie wir es jetzt auch erfolgreich geschafft haben. Und ich würde überhaupt gar nicht das kritisieren, dass Cem Özdemir in diesem Wahlkampf die Partei ein Stück in den Hintergrund gestellt hat. Das ist bei den Grünen deutlich ungewöhnlicher als bei anderen Parteien. In der Vergangenheit war für die Grünen das Logo immer das Allerwichtigste. Aber dass in dieser Zeit man da etwas zurückhaltender ist, um Wahlergebnisse zu optimieren, das kann ich völlig verstehen. Nur es muss eben am Ende auch gelten, was vor der Wahl auch dort gesagt worden ist. Und wenn ich mir jetzt angucke, dass die grüne Jugend Wahllokale um 18 Uhr geschlossen, dann sofort der Bundesvorsitzende reingeht und Cem Özdemir in einer Art und Weise öffentlich kritisiert, wie ich das wirklich noch niemals erlebt habe, ihn für den Wahlkampf kritisiert, dafür, dass er keine grünen Positionen vertritt, dass er migrantenfeindliche Politik machen würde. Das muss ich sagen, nährt bei mir schon ein bisschen Zweifel, dass man nur, weil man wusste, dass es spitz auf Knopf geht, alles versteckt hat, was grüne Positionen sind, alles versteckt hat, auch was an Konfliktpotenzial zwischen grüner Bundespartei und Partei in Baden-Württemberg da sein könnte. Und deswegen werden wir uns schon sehr genau angucken, ob jetzt das gilt, ob Boris Palmer jetzt wirklich persona non grata ist. Das können Sie ja heute auch in der Sendung hier sagen, ob er jetzt auf jeden Fall, auf gar keinen Fall in ein Kabinett kommen darf, was ja die grüne Jugend gefordert hat, fand ich schon bemerkenswert, so kurz nach Schließen der Wahllokale.
Da würde ich gerne nachhaken. Zu den Konfliktpotenzialstoffen gehört natürlich Boris Palmer. Zur Transparenz muss man sagen, dass Sie den gut kennen und dass Sie mit ihm alliiert waren. Und die Grüne Partei hat großen Ärger schon lange mit Boris Palmer gehabt. Wir haben es auch im Film gesehen, weil er in der Migration sich von der Partei entfernt hat. Und weil man ihm vorwarf, rassistische Äußerungen getätigt zu haben, hat man sich im Vorstand nicht wahnsinnig darüber geärgert, dass ausgerechnet der andauernd mit Özdemir auf irgendeinem Podium saß?
Sie haben es ja gerade erwähnt, wir haben eine gemeinsame Tochter, deswegen äußern wir uns gegenseitig nicht im Öffentlichen übereinander. Da hat die Familie Vorrang.
Aber Sie sind ja schon auch Parteivorsitzende.
Ich weiß, aber auch da gilt das.
Aber Frau Brandner hat ja nicht den Ausschuss von Boris Palmer betrieben.
Also nee, das weiß ich. Aber trotzdem darf man
das nehmen. Sie dürfen die Frage stellen und ich darf natürlich aber auch sagen, dass
ich nicht dazu persönlich... Das respektiere ich selbstverständlich, nur Herr Günther hat es ja schon gesagt.
Ich würde gerne auf Herrn Günther reagieren.
Wenn Boris Palmer sagt, er würde gerne zurückkommen und er sprach ja schon von Resozialisierung, dann müssen Sie und Felix Banderjak natürlich schon eine Meinung dazu haben.
Also wissen Sie, das Gute heute Abend ist doch, dass man sieht, und da gebe ich Ihnen recht, dass man Wahlen auch wieder in der Mitte gemeinsam gewinnen kann. Und das sind doch erstmal gute News für Deutschland. Und ich finde, darauf kann man aufbauen. Ja? Auch zu sagen, Cem Özdemir ist doch eigentlich fantastisch, ein anatolischer Schwabe, der Ministerpräsident eines Landes wird. Das sind doch großartige News für unser Land, dass wir zeigen, dass jemand, ne, der Heimat verbunden ist. Es gibt kaum einen, der mehr schwäbelt als Cem und gleichzeitig den Anspruch hat, Weltspitze zu sein, weltoffen
wissen,
zu sein.
Wenn man diese Grünen wählt, kriegt man
etwas,
dann auch diese Grünen.
Was ich gut finde für
und
unser Land.
Boris Palmer ist ja nicht der Einzige, der abgesägt wurde. Ich erinnere an Dieter Salomon, Oberbürgermeister in Freiburg, der von der Grünen Jugend so genervt wurde.
Der wurde von den Freiburgern nicht mehr gewählt. Der wurde nicht von der Grünen Jugend gewählt. Aber erlauben Sie mir trotzdem noch kurz zu sagen, weil ich das wichtig finde. Wissen Sie, in Berlin, hier bei der Bundesregierung, ist ja ständig diese Depri-Stimmung. Man kriegt kein Problem gelöst und in Debatten geführt ohne Ende. Und ich finde, wir können von Baden-Württemberg das wirklich mitnehmen, zu sagen, die Leute mit 60% eine Regierung wiedergewählt. Das ist doch fantastisch. Die Leute haben gesagt, wir möchten stabil in diesen bewegten Zeiten sein. Sie haben gesagt, wir möchten auch nicht einfach zurück in die Vergangenheit, sondern konsequent in der Zukunft arbeiten, aber pragmatisch. Und das sind, finde ich, gute News für Berlin. Wenn wir diese Stimmung mal gemeinsam verstärken könnten, dann können wir dieses Land voranbringen. Und deswegen finde ich, das sind die Aufgaben, die wir haben. Das können wir aus Baden-Württemberg lernen.
Aber das nehme ich mal als gute Nachricht mit, dass wir jetzt damit rechnen können, dass die Bundesgrünen jetzt auf den Özdemir-Kurs
wissen Sie, bei Winfried Kretschmann war das schon immer so, dass wir gesagt haben, man darf Winfried Kretschmann nicht kopieren, aber man muss ihn kapieren. Und das Gleiche gilt auch für Baden-Württemberg und Cem. Es geht darum, es zu kapieren, was hat funktioniert, nicht es zu kopieren. Das klappt nicht in jedem Bundesland. Aber es geht darum zu sehen, dass man, wenn man den Leuten zuhört, wenn man wirklich nah dran ist, wenn man sagt, ich will die Probleme lösen und wir packen gemeinsam an, es wird schwieriger, wir müssen alle mehr leisten. Und wenn man das zusammenbringt, ne, mit einer wirklich harten Ambition, die hatte auch Winfried immer, das Land voranzubringen, Klimaschutz zu verbinden mit Wirtschaft,
aber es pragmatisch zu machen. Wollen ja alle, Frau Brandner.
Aber er hat es gemacht.
Wollen Sie die Grünen jetzt mehr in die Mitte führen?
Ich möchte, dass wir Grüne die Partei sind, die Probleme löst und die keine schlechte Laune verbreitet, sondern anpackt, die in schwierigen Zeiten wirklich trotzdem besteht und nicht einfach nur Scheindebatten führt.
Das ist so wie so ein Motivationsseminar.
Oh, das klang.
Jetzt müssen wir alle so schakka, schakka.
Ja, aber zumindest klang das nach einem Kurswechsel.
Aber es stimmt doch so wirklich.
Für gute Laune bin ich nicht zuständig.
Ich finde, Politik darf auch wieder optimistisch sein.
Nee, wir reden über ernste Sachen, weil Sie das jetzt auch so sagen, von Kretschmann lernen. Ne? Also ich weiß noch, in der großen Flüchtlingskrise hatten wir ein wahnsinniges Problem, nämlich dass unsere Flüchtlingseinrichtungen, als die Leute aus Syrien kamen, schon voll waren mit Leuten vom Balkan. Und das war, weil das keine sichere Herkunftsstaaten waren. Es gab eine große Mehrheit im Bundestag, Union und SPD, die das beschlossen haben. Und 10 grüne Landesregierungen haben das blockiert. Und das war ein richtiger, schwerer, historischer Fehler. Und Winfried Kretschmann war immer dagegen. Aber er hat bis 2016 gebraucht, bis er gesagt hat, jetzt ist es mir egal, jetzt stimme ich trotzdem zu der Sache wegen. Und deshalb ist es schon wichtig, ob bei ihrer Partei, dass man volkstümlich werden darf, der Groschen ein bisschen schneller fällt. Weil davon hängt immer eine Menge ab für echte Menschen.
Also gute Parteien lernen so oder so und erneuern sich inhaltlich, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Und das haben wir auch als Partei vor. Wir haben jetzt einen Prozess der inhaltlichen Diskussion, Erneuerung vor uns, auch übrigens der Strukturreform, die haben wir ja schon letzte Woche auf den Weg gebracht. Und natürlich muss man das als Partei, ich glaube, Parteien, die sagen, wir bleiben bei den Antworten vor 10 Jahren, die sterben irgendwann aus. Das hat man gesehen an manchen, die jetzt auch nicht mehr da sind.
Darf ich noch wenigstens ein konkretes Beispiel fragen? Ja. Können Sie sich vorstellen, dass Sie auch in diese Richtung sich bewegen bei der Migration, dass auch Ihre Partei sagen könnte, okay, wir gehen über GEAS hinaus und akzeptieren auch Asylverfahren in Drittstaaten. Ist das, ist ja was Cem Özdemir auf jeden Fall fordert?
Nein, es geht doch darum, in der Asyl- und Migrationspolitik endlich eine rationale Einwanderungspolitik zu machen, die Humanität und Ordnung verbindet. Und Cem hat immer die Beispiele gebracht im Wahlkampf, wo er gesagt hat, es ist doch absurd, wenn der Lehrling abgeschoben wird. Es ist doch absurd, wenn wir die Kinder, die hier erfolgreich ankommen, von denen wir wissen, dass sie ein Teil unseres Erfolges sein werden, wenn wir die abschieben.
Und es geht nicht um Abschieben. Es geht, Asylverfahren,
es geht darum, um die Integration. Und Cem hat im Wahlkampf konstant gesagt, wie falsch es ist, dass die Bundesebene, die Bundesregierung jetzt die Integrationskurse kürzt. Er hat immer gesagt, was soll das den Menschen zu verweigern, dass sie Deutsch lernen? Das ist das Schlechteste, was man machen kann. Und das ist falsche Migrationspolitik. Aber natürlich steht er für die Möglichkeit des Aufstiegs, dass jemand, ja, dem war das in Bad Urach nicht in die Wiege gelegt, dass er Ministerpräsident wird. Und das Bildungssystem hat in diesem Aufstieg ermöglicht. Und das ist das, was wir in Baden-Württemberg viel, viel mehr Menschen ermöglichen wollen. Darum also geht's.
Keine Asylverfahren in sichere Drittstaaten.
Nein,
Drittländer. So ist die Formulierung richtig. Also ich brauche noch mal Robin Alexander als Hilfe. Die Grünen waren ja eigentlich im Prinzip am erfolgreichsten, als sie 2 Realos an der Spitze hatten. mit Robert Habeck und Annalena Baerbock.
Nein, in Hessen, Tarek Al-Wazir, ein erfolgreicher Realo. Auch Joschka Fischer hat ja gewisse Erfolge als Realo. Die Grünen sind immer erfolgreich, wenn sie Realos sind. Das ist es. Aber das ist auch, die CDU ist erfolgreich, wenn sie in die Mitte zieht. Wahlen werden in Deutschland in der Mitte gewonnen, weil die Mehrheit in diesem Land die Tassen im Schrank hat. Deshalb ist es genauso wenig der grünen Bundestagsfraktion anzuraten, nach links zu gehen, wie der Unions-Bundestagsfraktion nach rechts zu gehen. So, das ist gar nicht Hexenwerk. Und das ist nur bei den Grünen jetzt ein Anwendungsfall.
Gut, wir wollen auch noch auf den anderen Wahlkampf schauen, nämlich auf den von Manuel Hagel, der ja lange von einem sicheren Sieg ausging. Warum es dann so knapp wurde, hat wahrscheinlich auch ein wenig mit einem Satz zu tun, den er bereits 2018 gesagt hat und den er anschließend bereute.
Wer diesen Satz, den ich im Jahr 2018 in einem Interview mit einem lokalen Fernsehsender gesagt habe, der war Mist.
Ich war vor wenigen Wochen in einer Realschule bei uns im Wahlkreis. Ja. Morgens 8.55 Uhr im nördlichen Alb-Donau-Kreis. Eine Klasse, 80% Mädchen. Also da gibt es für 29-jährige Abgeordnete schlimmere Termine als diesen. Und dann begann, und ich war es nie vergessen, die erste Frage, sie hieß Eva. Braune Haare, rehbraune Augen.
Und meine Frau hat mir wirklich auch gleich an dem Abend ordentlich den Kopf gewaschen. Den würde ich auch heute nie mehr so wiederholen.
Warum eigentlich nicht?
Weil der Satz Mist ist.
Warum ist der Mist?
Weil er einen Eindruck erweckt, der überhaupt nicht beabsichtigt wird und der überhaupt weder meiner Haltung, noch meiner Arbeit, noch meinen Werten gerecht wird.
Und welcher Eindruck ist das?
Ja, Sie wissen es doch selber, anscheinend ist es nicht angesprochen.
Günther, können Sie beschreiben, welcher Eindruck hier erweckt wurde?
Na, ich finde, Manuel Hagel hat ja sehr klar selbst gesagt, dass der Satz Mist war. Und dass das nicht geholfen hat im Wahlkampf, dass das, ich sag mal, natürlich auch leicht gemacht hat, ihn auch als Bewerber für das Amt des Ministerpräsidenten auch ein Stück in die Mangel zu nehmen. Das ist ja dann auch in den letzten Wochen erfolgt. Ich finde, das hat er in der Klarheit auch gesagt. Und deswegen kann ich auch bestätigen, dass der Satz Mist ist.
Glauben Sie, das hat ihm den Sieg gekostet? 0,6% liegt die CDU hinter den Grünen?
Naja, das hat zumindest uns es sehr erschwert, in der letzten Zeit vor der Wahl noch mit anderen Themen durchzudringen. Hat ja auch, ich sag mal, dazu geführt, dass sämtliche Äußerungen von Ihnen auch in den sozialen Netzwerken ein Stück gegen ihn verwendet worden sind. Und natürlich hat das am Ende auch eine Wirkung definitiv gehabt, so knapp wie das Ergebnis ist. Ich glaube, daran kann man nicht vorbeireden. Man hätte es vielleicht ein bisschen vorher auch vorbereiten können, denn dass das Video auch öffentlich zugänglich ist, war ja nicht ganz unbekannt. Von daher hätte man das sicherlich taktisch alles auch geschickter regeln können. Aber was soll ein Spitzenkandidat, der damit konfrontiert wird, der bedauerlicherweise auch heute noch genauso aussieht wie in dem Video. Ich glaube, das kommt auch noch mal dazu, auch wenn es 8 Jahre her ist, hat es das einfach auch in der Verteidigung nicht einfacher gemacht in so einer Situation. Aber er hat es selbst sofort als Mist bezeichnet. Und was soll ich jetzt heute noch zusätzlich dazu sagen, außer dieser klaren Distanzierung, der er ja auch gemacht hat.
Der CDU-Innenminister Thomas Strobel hat den Grünen vorgeworfen, das sei eine ganz fiese Schmutzkampagne von der untersten Schublade, weil eine grüne Bundestagsabgeordnete dieses Video gepostet hat. Wussten Sie von diesem Video?
Es war keine Kampagne, wir wussten davon nichts. Und ich kann nur sagen, in Baden-Württemberg haben sich die Werte schon längst vorher geändert. Also wenn man gesehen hat, wie Cem Özdemir in der Beliebtheit sogar noch zugelegt hat und stark geworden ist.
Sie glauben, das Video hatte keinen Einfluss?
Weiß man nicht. In Baden-Württemberg war die Presselage übrigens ganz anders als im Bund. Das möchte ich einfach sagen. Im Bund war überall der Hagel und was ich was. Im Land war es eine ganz andere Presselage.
Also Sie, nur um es zu klären, Sie wussten nicht von dem Video?
Nein.
Und Sie finden es in Ordnung, dass das gepostet wurde?
Wissen Sie, die Zoe Meyer, die hat darüber geschrieben, wie es ist, junge Frau in der Politik zu sein. Und hatte dazu ein Video, hat Zusendungen bekommen und hat dann das danach gemacht. Es war ein öffentlich zugängliches Video, war ja nichts Privates, was geleakt wurde.
Und das in der heißesten Phase des Wahlkampfs gepostet.
Wissen Sie, wenn das von der Kampagne gewesen wäre, hätte man das bestimmt nicht einer grünen Abgeordneten gegeben. Aber ich möchte ganz klar sagen, diese Wahl ist eine Wahl, die Cem Özdemir gewonnen hat. Und natürlich haben wir auch gesehen, dass die CDU auch Gegenwind aus dem Bund hatte. Ne? Ich sag mal, Lifestyle-Teilzeit, die Zähne, die man sich wieder selber finanzieren muss. Und ich möchte klar sagen, am Ende ging es auch um diese ganzen Energie- und Wirtschaftsfragen. Ja, wenn man den Baden-Württembergern sagt, die Solaranlage auf deinem Dach kriegst du nicht mehr gezahlt. Das haben in Baden-Württemberg echt viele auf ihren Dächern. Und das zu glauben, dass das irgendwie gut ankommt, ich weiß es nicht. Und wenn man denen sagt, guck mal, die Ölpreise steigen gerade, die Gaspreise steigen gerade, geh doch mal bitte wieder zurück zur Öl- und Gasheizung. Die Baden-Württemberger können rechnen, das hat Cem Özdemir richtig gesagt, konnte man uns nicht abwählen. Dann sehen die Leute, es ist keine gute Politik für sie.
Ein V-Spiel der Grünen, dieses Video zu posten?
Ich finde, wir haben da so eine Kultur der Erbarmungslosigkeit, ne? Also, dass das nicht geht, dass man so nicht über Schülerinnen sprechen kann, ist doch so. Aber der gesteht das sofort zu. Also er hat ja, er laviert ja nicht. Er sagt sofort nicht in Ordnung. Und der arbeitet für unsere Demokratie, der hat 3 Kinder. Also wollen wir wirklich, wenn irgendwann so ein Spruch ist, sagen, du bist jetzt für immer raus? Das kann es doch irgendwie nicht sein, ne? So, jetzt weiß ich, dass ich nicht Ihre Frage beantwortet habe, weil, aber ich finde, da bleibt so ein Rest Unwohlsein. Der einen erfasst, wenn man das ganze Vorgang anguckt,
was
oder?
Man bei Ihnen auch ein bisschen raushört, wenn man ehrlich ist. Dass Sie das auch ärgerlich finden, dass das passiert ist.
Was Herr Hagel damals gesagt hat, klar. Ich meine, so ein Blick ins Klassenzimmer als Mama wünscht
man sich
das
nicht. Nein, dass es gepostet wurde, ist Negative Campaigning at its best. Und
wissen Sie, es ist ja etwas, das öffentlich gewesen ist. Es ist ja nicht irgendwie, dass man was Privates geleakt hat. Das konnte sich jeder anschauen. Aber ich finde, am Ende sieht man, ne, es ging in dem Wahlkampf um ganz viele andere Themen. Natürlich geht es auch um Personen, das ist klar. Und Cem war von Anfang an beliebt. Viele kannten Herr Hagel nicht und haben ihn erst durch das Video kennengelernt. Das ist aber nicht, ehrlich gesagt, das kann man nicht nur Zoe Meyer vorwerfen.
Naja, aber also, wie Herr Günther schon sagt, wenn das Video lange bekannt war in der CDU und die haben keinen proaktiven Umgang gefunden, ist das natürlich ein schwerer taktischer Fehler. Zugestanden. Ne? Aber wir müssen uns natürlich schon überlegen, irgendwann werden nur noch Leute Politik machen, die noch nie irgendwas gesagt haben, was vielleicht daneben war. Mhm. Weil sie es eben durch eine noch so ernst gemeinte Entschuldigung nicht mehr aus der Welt schaffen können. Und ist das eine gute Idee? Ja.
Das halte ich auch für keine gute Idee. Also ich will das jetzt überhaupt gar nicht schönreden. Das Video ist so, wie Herr Alexander das eben auch beschrieben hat, das möchte man einfach nicht. Das ist ein Politiker auch in dem Alter so mit Schülerinnen aus einer Klasse mit 15- und 16-jährigen Mädchen spricht. So, ne? Also das nur noch mal vorweg gesagt. Aber ich meine, die grüne Bundestagsabgeordnete ist ja jetzt nicht irgendeine. Ne? Also da zu erzählen, dass 10 Tage vor der Wahl ein solches Video von einer grünen Bundestagsabgeordneten in die Öffentlichkeit gezogen wird, finde ich jetzt auch nicht sehr glaubhaft, so zu tun, als wäre das jetzt irgendwie gekommen und alle distanzieren sich davon. Hat sich auch keiner distanziert, ist sofort von ihrem Co-Vorsitzenden auch gleich retweetet worden. Also, und dann müssen wir uns, finde ich, aber alle fragen. Deswegen, ich bin jetzt nicht derjenige, der sich hier hinstellt und sagt, Schmutzwahlkampf, die Grünen mussten im Bundestagswahlkampf auch einiges ertragen. Ne? Aber wir müssen uns einfach alle als etablierte demokratische Parteien immer fragen, hilft uns das eigentlich dauerhaft und langfristig, wenn wir in einer solchen Skandalisierungsspirale auch versuchen, uns gegenseitig auch öffentlich zu desavouieren? Und das, glaube ich, ist das. Ich meine, Sie haben das ja richtig beschrieben. Es war ja jetzt nicht so, als wenn Cem Özdemir gar keine Chance gehabt hätte und man sozusagen zum letzten Mittel greifen musste, sondern es war ohnehin knapp zwischen den beiden. Und tut das dann wirklich den Grünen, die ich immer wahrnehme, ich regiere mit denen zusammen, aber ich nehme die Grünen immer wahr als eine Partei, die eigentlich sagt, lass uns doch mal mit Anstand in der Sache auseinandersetzen und glaubt der Wissenschaft, kümmert euch um die Themen. Und dass dann, ich sag mal, man sich dann so selbst im Wahlkampf verhält, finde ich, wirft auch kein gutes Licht auf die Grünen.
Also ein Plädoyer für mehr Anstand im Umgang in Wahlkämpfen, ich glaube, das können alle unterschreiben, würde gerne einen Schritt weitergehen, denn nicht nur dieses Video hat es Manuel Hagel schwer gemacht, sondern Frau Brandner hat es schon angesprochen, diverse Debatten in der CDU, beispielsweise über die sogenannte Lifestyle-Teilzeit oder um Zahnarztbesuche. Unser Gast Daniel Günther hat sich dazu in einer Satire-Sendung des ZDF mit dem Namen Heute Show geäußert.
Was war Ihre liebste Debatte in den letzten Wochen, die von der CDU losgetreten wurde?
Ja, schon. also lieb im Sinne von, dass da so ein bisschen Dynamik entstanden ist, würde ich mal sagen, Lifestyle hat das schon
hochgebracht.
Ja. Also das habe ich so im engeren Umfeld auch mitgekriegt, dass die sich sehr respektiert fühlten, diejenigen, die so Ehrenamt machen, Angehörige pflegen und deswegen Teilzeit arbeiten, die fühlten sich da richtig abgeholt und haben gesagt, endlich kann ich wieder CDU wählen.
Ja, das glaube ich. Und zwei Tage später wird ihnen dann gesagt, du darfst nicht mal mehr zum Zahnarzt gehen.
Ja gut, aber das ist dann auch eine gewisse Konsequenz.
Ja, das stimmt. Ja?
Also ich finde, wenn man die Leute schon durchbeleidigt, dann finde ich, muss man dann aber auch gleich auch konsequent bleiben. Denn ich finde, sonst ist man nachher auch beliebig.
Ja. Das macht so eine Volkspartei auch aus, denke ich.
Absolut, absolut. Immer, ne? Mein ehemaliger Chef hat immer gesagt, wenn der Wohnwagen hinten schlingert, Gas geben. So, das ist einfach so ein Lebensmotto. Da kommt man in der Politik echt weit.
Die Leute, ich wusste gar nicht, dass Sie so ein Talent sind für Satire, aber die Leute durchbeleidigen, haben Sie da im Spaß gesagt, aber ernsthaft haben Sie sich wahrscheinlich wirklich geärgert über diese Debatten, oder?
Ja, das ist so und hilft ja auch nicht. Und generell ist es ja so, dass ich einfach persönlich glaube, wenn man vor einer solchen oder in einer solchen Situation im Land steht, wo wir ja auch eine Reformbereitschaft in der Bevölkerung brauchen. Das ist ja das, was ich eben auch gesagt habe. Die Menschen spüren doch, dass wir Veränderungen in unserem Land brauchen, ne, um wieder wirtschaftliche Stärke zu schaffen, Klimaziele zu erreichen. Ich meine, um uns herum verändert sich alles fundamental. Und ich glaube, gerade in solchen Zeiten, wo die Bereitschaft da ist, muss man einfach aufpassen, dass man Debatten nicht so beginnt, dass Menschen sich von vornherein überhaupt nicht abgeholt fühlen.
Wessen Aufgabe wäre es denn wohl gewesen, Herr Günther, CDU-Politikerinnen und Politiker so zu disziplinieren, dass die nicht losgehen und mit unausgegorenen Forderungen Debatten losstoßen, die so verheerend werden, dass sich CDU-Ministerpräsidenten nur noch über Witze äußern können? Wer hätte denn das bremsen müssen?
Naja, wir alle in der Union solche Debatten auch nicht in der Form zu führen. Und man muss ja auch sagen, dass, falls Sie jetzt darauf anspielen, dass die Führung das hätte verändern können, die hat ja auch sehr schnell darauf reagiert. Als diese Anträge eingereicht wurden, auch mit der Sprache, gab es ja eine sehr deutliche Ansage auch dazu. Dann sicherlich zu spät, weil die Debatte schon lief.
Und der Kanzler hat selber viel von der Vier-Tage-Woche gesprochen und Work-Life-Balance. Hat der da die Geister gerufen?
Naja, das Problem ist aber einfach, wenn man anfängt, die Debatte so zu führen, dass Menschen sich davon nicht abgeholt fühlen, dann macht man sie meistens schnell kaputt. Und dass wir auch in diesen Bereichen Nachholbedarf haben, dass wir in der Gesamtheit auch mehr und länger arbeiten müssen in den Zeiten, ist doch, glaube ich, allen Menschen klar. Nur ich glaube, wenn man dann eben vergisst, dass individuell die Situation halt anders ist, dass es auch Menschen in unserem Land gibt, die an der Leistungsgrenze sind. Ich habe hier auch ein bisschen karikierend sicherlich beschrieben, wie die Situation ist. Aber dann verliert man eben auch die Menschen bei der Reformbereitschaft, die wir so dringend brauchen in unserem Land.
Haben diese Debatten geschadet?
Moment mal, da müssen wir doch mal die Kirche im Dorf lassen. Das war ein Parteitagsantrag. Also die haben einen Parteitag.
Und wir haben mehrere Wochen darüber debattiert.
Da macht jemand einen Antrag. Dafür haben wir doch Parteien. Das ist demokratische Willensbildung. Und dann schreiben die in dem Antrag, wer Kinder hat, wer pflegen muss, wer sich weiterbilden muss, soll weiter Rechtsanspruch auf Teilzeit haben. Nur die anderen, die sollen den nicht mehr haben. Und schreiben oben drüber Lifestyle. Und das ist ja von den Grünen hochgezogen worden, als gäbe es kein Morgen. Und sie werden natürlich von der CDU irgendwann die Revanche kriegen. Das heißt, wenn Sie nächstes Mal einen Parteitag haben, wird die CDU sich drüber beugen und suchen, was ist maximal verhetzbar. Und wenn man so in der politischen Mitte miteinander umgeht, dann kriegt man weder Reform noch Klimapolitik. Das ist wirklich, das finde ich wirklich, das ist etwas, worüber wir noch mal reden sollten, wie dieser Antrag hochgezogen wurde.
Ja, ich habe ja eben auch gesagt, dass es dann auch eine Antwort darauf gegeben hat. Aber man macht es natürlich mit solchen Begrifflichkeiten in der Überschrift auch allen verdammt einfach, ne? Wenn man selbst von Lifestyle,
naja, aber Teilzeit wenn wir, also wenn man redet, jetzt, also das dass das Lifestyle, also in die Überschrift Lifestyle zu schreiben, war vielleicht trottelig, ja? Aber wenn man jetzt normalen Leuten, die zu so einem Parteitag, die sich irgendwo engagieren, sagt, du darfst nichts mehr einschicken, was nicht mit maximalem schlechten Willen hochgezogen werden kann, dann macht das mit der Demokratie keinem mehr Spaß.
Aber das, die Herausforderung
ist. Und da haben die Grünen sich echt versündigt, weil die Debatte ist von ihnen bewusst kaputt gemacht worden.
Nein, Entschuldigung. Wir haben auf Bundesregierungsebene eine totale Schwachstelle, wenn es darum geht, unsere Wirtschaft wieder flott zu machen. Seit über einem Jahr gibt diese Geld aus, verballertes Sondervermögen ohne Sinn und Verstand.
Aber würden Sie einmal dazu
ich möchte ganz kurz einmal sagen, das Problem ist doch, dass wir echte wirtschaftliche Herausforderungen haben, die nicht angegangen werden. Keine Reform wird angegangen. Bei der Rente wird es noch teurer, bei der Krankenversicherung wird es noch teurer. Überall wird es teuer. Nicht eine Reform, die gemacht wird. Seit einem Jahr Geld verballert. Und dann führt man solche Debatten über Lifestyle-Teilzeit. Sorry, das ist doch das Absurde, dass wir echte Herausforderungen haben. Und die Bundesregierung macht Scheindebatten, tritt nach unten. In Baden-Württemberg, ehrlich gesagt,
die Bundesregierung. Es war ein Antrag in dem CDU.
Es war auch eine Gitta Kornemann, sorry, Entschuldigung, die ist Teil der Regierung. Aber ich möchte auch sagen, die Herausforderung ist doch, dass wir sehen, dass wir keine Reform für unsere Wirtschaft auf den Weg bekommen. Und stattdessen ständig solche Scheindebatten geführt werden.
Nein, der Punkt, da muss ich Ihnen jetzt helfen, den Punkt, den Herr Alexander machen will, ist, dass die Grünen nach diesem Antrag darauf rumgetreten sind, zu sagen...
Die haben Oppositionsarbeit gemacht.
Nein, darf ich das kurz erklären? Dass dieser Antrag die Mütter, die ihre Kinder zu Hause haben und deswegen in Teilzeit gehen, oder die Leute, die zu Hause die Eltern pflegen müssen, dass man die damit herabwürdigt. Ja. Aber die waren von Anfang an ausgenommen. Nee. Wieso haben Sie das bewusst missverstanden?
In dem Antrag stand klar drin, dass die Begründungspflicht ganz anders gemacht werden muss. Und es gibt ganz viele andere Gründe. Sie haben es gesagt, es gibt die Ehrenamtgründe. Es gibt viele, die unterschiedlichste Gründe, die wir haben. Und ich finde...
Der Rechtsanspruch auf Brückenteilzeit soll, so steht es in dem Vorschlag der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, zukünftig gelten bei Gründen wie beispielsweise die Erziehung von Kindern, die Pflege von Angehörigen oder eine berufsbegleitende Fort- und Weiterbildung.
Wissen Sie, es gibt auch viele andere Gründe. Wenn Sie 55
sind, aber
ich möchte es, Frau Mioska, wenn es darum geht, Sie sind Krankenpflegerin Mitte 50 und können nicht mehr Vollzeit arbeiten, weil Sie es einfach nicht mehr schaffen, körperlich, dann hat es nichts mit Lifestyle zu tun und steht da nicht drin. Und diese Debatten werden geführt. Ich bin Ihrer Meinung, wir müssen in Deutschland mehr leisten, wir kommen sonst überhaupt nicht durch. Aber dann lasst uns die echten Debatten führen. Dann lasst uns führen, wie kann jemand bis 60 arbeiten, älter arbeiten, wie kann man mit Kindern mehr arbeiten. Die Mütter wollen mehr arbeiten.
Sie haben immer die falsche Debatte.
Wir haben über Pflegeangehörige. Ich habe immer gesagt, wenn Sie wollen, dass die Mütter mehr arbeiten, dann machen Sie eine gescheite, verlässliche Kinderbetreuung. Das ist der Schlüssel dazu, dass die mehr arbeiten. Und nicht irgendwelche Debatten über Lifestyle-Teilzeit führen.
Nein, das ist wirklich wichtig. Wir werden weder beim Klima noch bei den Reformen irgendwie auf den grünen Zweig kommen, wenn die politische Mitte immer sich maximal gegenseitig auseinanderbaut. Und zwar auch mit Fouls.
Das
wird nicht klappen. Doch, Sie haben in die Öffentlichkeit etwas getragen, bewusst, was nicht gestimmt hat. Das ist nicht in Ordnung.
Also wir haben immer gesagt, es geht in Deutschland nicht darum, irgendwie jemanden zu diffamieren als Lifestyle oder Teilzeit schwieriger zu machen, sondern es geht darum, dass wir vernünftige Rahmenbedingungen schaffen, dass die Menschen mehr arbeiten können, die mehr arbeiten wollen. Und die meisten Mütter wollen mehr arbeiten. Darüber könnten wir gerne diskutieren in dieser Republik.
Das ist überhaupt nicht der Punkt.
Der Punkt ist, dass die Menschen mehr arbeiten, dann muss es der
Punkt
sein.
Nein, der Punkt ist, ob Sie etwas nehmen, wo Sie wissen, Sie können der CDU einen reinwürgen und nehmen in Kauf, dass Sie damit auch die Unwahrheit sagen. Und das ist ja auch auf Sie anwendbar. Also machen Sie mal Klimapolitik, wenn das so eingezogen ist in der politischen Mitte. Das wird ganz schwierig dann.
Also wissen Sie, danach kam die nächste Forderung, dass die Zähne, der Zahnersatz nicht mehr gezahlt werden soll.
Sie weichen
danach
immer aus, wenn es am
Nein, ich sage, nee, ich bin nicht an dem Punkt.
Aber
ich
jetzt wirklich, reden wir langsam nicht mal mehr von der CDU, sondern wir reden von dem Wirtschaftsrat der CDU.
Das ist auch okay. Aber wissen Sie, aber Herr Merz, erinnern Sie sich, als er gesagt hat, diese Aufstocker beim Bürgergeld, irgendwie so viele Kriminelle und Clan? Das ist doch die gleiche Rhetorik ständig. Das hat er auch gesagt, ne? Und die größte Gruppe in der Aufstocker sind alleinerziehende Mütter. Wissen Sie, jede alleinerziehende Mutter, ich bin selber eine.
Die sind beleidigt, wenn der Merz sagt, die vom Clan sollen kein Bürgergeld kriegen? Das sind
die hören, wenn der Merz sagt, die Aufstocker im Bürgergeld, die sind kriminell. Dann hören die, ich bin kriminell. Reden Sie mal mit einer. Und wissen Sie, das ist das, was mich ärgert. Wir brauchen die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger für die Reformen in diesem Land. Wir brauchen es. Wir müssen Reformen vorankommen, sonst können wir überhaupt nicht bestehen in dieser verrückten Welt. Und wenn man dann immer nur den Leuten sagt, du bist zu faul, du schaffst nicht genug, das ist doch auch mit Mitarbeitern kein motivierender Umgang. Man muss sagen, was müssen wir anders machen, damit ihr mehr arbeitet? Was müssen wir anders machen, damit wir mehr leisten? Das sind doch die Fragen, die man stellen muss.
Gut, Sie weichen da erfolgreich aus. Nachdem wir fünfmal gefragt haben, möchte ich aber gerne den Punkt weiterverfolgen, den Sie angesprochen haben. Es gibt eine große Unzufriedenheit im Bund. Ich würde gerne zwei Punkte von Infratest DIMAG mit Herrn Günther diskutieren, die auch wahrscheinlich zu dieser eben nicht gewonnenen Wahl der CDU beigetragen haben. 78% sagen, die CDU hat vor der Bundestagswahl viel versprochen und wenig gehalten. Und 71% der Befragten sagen, die CDU hat in der Bundesregierung zu wenig für die Senkung von Steuern und Abgaben getan. Können Sie das verstehen?
Naja, zumindest erklärt das natürlich auch ein bisschen die Umfragewerte, wo wir im Moment stehen, dass wir einfach eine Situation haben, wo das Vertrauen in die etablierten demokratischen Parteien so angeknackst ist, dass es halt nicht mehr ausreichend ist, mit Ankündigungen, ersten Gesetzentwürfen Menschen schon davon zu überzeugen, dass der Regierungswechsel schon da ist. Ich glaube, das muss man einfach ganz nüchtern sehen. Und natürlich könnte ich jetzt auch erzählen, was ja auch richtig ist, dass ich schon finde, dass seit dem Regierungswechsel eine Menge Themen auch angepackt worden sind. Dass wir beispielsweise eine Modernisierungsagenda auf dem Tisch liegen haben, zwischen Bund und Ländern verabredet, mit weitreichenden Veränderungen, die die Menschen auch spüren werden, die die Unternehmen auch spüren werden, wo es gut wäre, wenn die Grünen da auch an unserer Seite wären bei den Reformen, die wir jetzt vor uns haben. Und ich glaube, das spiegelt sich in der Tat darin wider, dass viele das noch nicht sehen. Es gibt leichte gesunkene Energiepreise. Da ist ja auch schon im ersten Jahr etwas gemacht worden. Aber in der Tat, jetzt in einer solchen Zeit, wo wir weiter steigende Kosten haben, spüren die Menschen das eben auch in ihrem Geldbeutel noch nicht. Die Unternehmen sehen es auch noch nicht. Wir kündigen 25% Bürokratieabbau an oder Kosten für Bürokratie an. Aber es ist halt noch nicht umgesetzt. Und ich glaube, solange das noch nicht da ist und solange die Menschen das nicht spüren, wird es einfach auch diese Unzufriedenheit geben. Und das unterstreicht aus meiner Sicht auch nochmal meine These, dass wir keine Sorge vor Wahlen haben, dass uns Reformen dort angekreidet werden. Ich glaube, uns fällt eher auf die Füße, wenn wir die Dinge nicht anpacken. Deswegen, je schneller wir handeln, dazu ist auch die SPD aufgerufen, desto eher werden wir wieder mehr Vertrauen auch in der Bevölkerung haben.
Wenn die Bürger sich, es war ja ein wichtiger Punkt, Entlastung wünschen, was tut denn Ihre Partei in der Bundesregierung, damit Steuern und Abgaben gesenkt werden?
Naja, wir haben ja erste Schritte auch in diesen Bereichen gemacht. Wir haben ja eine Reform der Körperschaftssteuer jetzt auch in diesen Bereichen angeschoben.
Merken das alle in den Portemonnaies?
Ja, genau, das ist ein bisschen das Problem. Wir haben bei den Energiepreisen ja auch dafür gesorgt, dass eine Entlastungswirkung da ist, auch für alle Stromkunden. Da hätten wir uns natürlich noch mehr gewünscht, auch bei der Stromsteuer, dass das am Ende auch für alle Bürgerinnen und Bürger dort greift. Das wäre aus meiner Sicht auch ein Schritt, den man jetzt gehen könnte. Denn wir müssen uns natürlich schon im Moment angucken, dass die steigenden Preise im Moment eine massive Auswirkung gerade auf kleinere und mittlere Einkommen haben. Also von daher steigt, finde ich, auch
aber
der Handlungsdruck.
Hier geht es, glaube ich, um Entlastungen, die sich auf dem Lohnzettel dann...
Genau, aber ich meine, eine Entlastung bei den Strompreisen für die Menschen hat ja am Ende auch eine Wirkung, auch in diesen Bereichen. Und natürlich müssen wir uns im Moment auch darüber unterhalten, ob wir insgesamt auch bei den Steuern etwas machen können. Ehrlich gesagt, auch bei den Steuern, wenn ich mir die Spritpreise angucke. Sag mal, wir wissen ja jetzt nicht, wie lange diese Spirale so weiterläuft. Auch da müssen wir im Moment drauf gucken, ob wir da auch kurzfristig reagieren müssen. Von daher, glaube ich, sieht auch jeder auch hoffentlich in dieser Regierung, dass hier jetzt auch etwas getan werden muss.
Sie sprechen jetzt natürlich auch den Umstand an, dass wir in einem Krieg, dass die USA und Israel sich in einem Krieg mit dem Iran befinden und deswegen bei uns spürbar die Benzinpreise schon steigen. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, hat jetzt einen Tankrabatt in Erwägung gezogen oder darüber nachgedacht. Ist das eine gute Idee?
Naja, ob es jetzt ein Tankrabatt ist oder das, was ich gesagt habe, auch die Frage von den Steuerbestandteilen, die generell auch das verteuern, dass man da vielleicht kurzfristig reagieren muss. Ich glaube, dass das notwendig werden kann. Wir müssen im Moment gucken, wie dauerhaft die Auswirkungen sind. Und man hat ja sicherlich im Moment auch ein bisschen was mit der Preispolitik der Unternehmen zu tun, dass die Preise vielleicht auch noch ein bisschen stärker steigen, als sie müssten. Aber das hier Bedarf in den Bereichen ist gerade für Menschen mit niedrigen Einkommen in unserem Land, die ja nicht einfach umsteigen können und denen das auch nicht hilft, wenn man jetzt sagt, steigt auch auf Elektroauto um, dann läuft es wieder alles. So einfach, glaube ich, können wir die Antworten nicht geben. Und deswegen habe ich auch Verständnis dafür, für den Vorschlag, den Sven Schulze da auch unterbreitet hat.
Können Sie sich vorstellen, dass das kommt? Das hat ja die Ampel schon mal direkt nach dem russischen Angriffskrieg im Sommer 2022 hat die Ampel mal einen Tankrabatt gemacht. Das hat ziemlich viel Geld gekostet. Glauben Sie, ist realistisch, dass das kommen kann?
Ich habe gesagt, dass ich glaube, dass in diesem Bereich was gemacht werden muss. Ich habe einen anderen Vorschlag hier auch unterbreitet, aber ich habe Verständnis dafür, dass wir da vielleicht auch gezwungen sein könnten zu handeln.
Mineralölsteuern senken?
Das sind ja die Bestandteile, die ich eben angesprochen habe.
Ist das realistisch in der Bundesregierung?
Naja, dass Sven Schulze es jetzt vorschlägt, der den Wahlkampf bald hat in Sachsen-Anhalt, ist so ein bisschen eine Wiederholung der Geschichte, weil der erste Tankrabatt kam dadurch, dass der CDU-Politiker Tobias Hans einen Wahlkampf im Saarland hatte und dann ein Videoaufnahmen von einer Zapfsäule mit Preisen. Dann gab es einen denkwürdigen Ampel-Koalitionsausschuss, wo man hinterher nicht nur mit dem Tankrabatt, sondern auch mit dem 9-Euro-Ticket rausging. Also dass solche kurzfristigen Aktionen staatlicherseits werden immer wahnsinnig teuer, weil die CDU das den jeweiligen Partnern auch abkaufen muss mit irgendwas. Und wenn der letzte Rabatt 2022 war, also jetzt alle 4 Jahre ein Rabatt, und eigentlich haben wir ja Mechanismen, dass das teurer werden soll. Ich weiß nicht, das ordnungspolitisch ist das, glaube ich, alles ein bisschen Kraut und Rüben, oder?
Also die Aufgabe ist schon lange, die Stromsteuer für alle zu senken. Wirklich, hielte das wirklich für dringend nötig. Und wir sehen ja jetzt auch, dass es darum gehen muss, dass wir langfristig aus diesen Abhängigkeiten rauskommen. Dass wir unsere Sicherheit auch dadurch schützen, dass wir nicht so abhängig sind von fossilen Importen, Öl und Gas. Ja, damals war es Russland, dann ist es jetzt der Nahe Osten. Irgendwann sind es die Buddies von Trump. Das ist ja, kann man nicht alle paar Jahre solche Milliardenpakete machen. Unser Ziel muss ja sein, dass wir eben in die Erneuerbaren gehen, dass wir in die neuen Technologien gehen. Das ist doch der Weg. Und den sind wir damals auch gegangen. Wir haben gesagt, wir helfen jetzt der Bevölkerung, aber nur, weil wir auch konsequent an der Unabhängigkeit arbeiten und an der Sicherheit. Und das ist das, was die Regierung ja leider gerade nicht tut. Die geht ja zurück und sagt, wir wollen noch abhängiger, noch mehr Gas, noch mehr Öl. Das ist ja total absurd, wenn man sich die Weltlage anschaut. Da müsste man jetzt mal nicht die Erneuerbaren ausbremsen. Ausbremsen sollte man in Deutschland gerade nichts. Wir sind ja nirgends zu schnell. Ja, sondern man müsste mal schneller machen bei den Batterien, bei den Netzen, bei den Speichern. Da könnte man wirklich jetzt vorankommen. Und das ist das Signal, was ich mir auch von der Regierung erhoffe.
Wie werden sich diese Landtagswahlen auf die Bundesregierung, die Zusammenarbeit auswirken? In 2 Wochen steht die Wahl in Rheinland-Pfalz an. Ist auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD. Sollte die CDU dort auch zurückliegen? Wahrscheinlich liegt sie ja hier in Baden-Württemberg zurück. Hier war der Sieg eingepreist, hat wohl nicht geklappt.
Also der Traum von Friedrich Merz, der heimliche Traum war, dass die CDU Baden-Württemberg gewinnt und die SPD Rheinland-Pfalz. Weil die SPD hat nicht mehr viele Ministerpräsidenten und einer weniger könnte das alles sehr instabil machen. Das weiß ich nicht nach der heutigen Wahlniederlage, wie das so ist, aber das wird ganz schön wackelig in Berlin. Und ich meine, die SPD hat echt ein Problem. Die haben bei Stimmen von Arbeitern in Baden-Württemberg noch 4% bei der Wahl. Das ist alles Dimension. Und die ostdeutschen Landtagswahlen kommen auch noch. Deshalb glaube ich tatsächlich, jetzt müssen die Reformen kommen. Und wenn es die Flucht nach vorne ist. Also weil mit Defensivspielen ist das jetzt nicht mehr zu gewinnen. Also wenn die politische Mitte Vertrauen gewinnen will, muss jetzt was passieren.
Flucht nach vorne heißt Reformen nach Rheinland-Pfalz.
Naja, jetzt hat man doch, die CDU hat gesagt, wir brauchen Reformen. Wir sagen es aber keinem, weil dann verliert unser Manuel Hagel die Wahl. So, und jetzt die Wahl trotzdem verloren. Also das hat ja irgendwie nicht geklappt. So, deshalb wäre doch eine gute Idee, jetzt zu sagen, wir machen die Reform. Dann werden Leute sagen, das ist nicht gut so, das ist ungerecht und besser anders. Aber man kann es erklären und vielleicht wirkt es irgendwann. Also wenigstens den Versuch machen jetzt.
Glauben Sie das auch, dass das notwendig ist? Weil nach Rheinland-Pfalz, egal wie es ausgeht, kommen ja noch 3 weitere Landtagswahlen im Herbst. In Sachsen-Anhalt sieht es auch nicht gut aus. In Mecklenburg-Vorpommern droht sogar die Einstelligkeit für die CDU. Traut man sich dann trotzdem zu sagen, so, es könnte auch die eine oder andere Zumutung geben, aber wir zeigen jetzt, dass wir nicht nur ankündigen, sondern dass wir regieren.
Naja, ich würde jetzt auch nicht überbewerten, was man in 2 Wochen alles auf den Weg bringen kann. Da muss man jetzt auch Realist sein. Aber ich bleibe auch dabei, dieses Schielen auf Wahlen und zu glauben, wenn man Wahlen umschifft und keine unangenehmen Entscheidungen trifft, das Rezept funktioniert heute aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr. Und deswegen bin ich auch überhaupt kein Fan davon, darauf zu gucken, wie kann man strategisch an die Wahlen rangehen. Natürlich kann man sagen, im Sinne der Stabilität der Koalition, wäre es jetzt wünschenswert, wenn ein SPD-Ministerpräsident nicht noch wegfällt. Aber ich will jetzt nicht der SPD die Daumen drücken, sondern ich hoffe da auf einen Regierungswechsel hin zur CDU. Aber ich würde das wirklich nicht immer darauf schielen und damit eben auch eine Untätigkeit hinzubekommen. Ich bin auch absolut dabei. Beim Fußball würde man, wenn man 2-4 hinten liegt, auch nicht sagen, Ball halten, sondern jetzt gehen wir in die Offensive und zeigen auch, was wir können. Und ich glaube, wir sind eher in der Situation, dass wir in die Offensive gehen müssen.
Wir sind am Ende der Sendung. Eine Frage will ich noch stellen. stellen, die wir hier schon oft diskutiert haben und die auch in diesem Abend, habe ich sie auch schon wieder gehört, die Frage, halten Sie auch was davon, dass man alle Landtagswahlen auf ein Datum legt?
Nein, davon, was soll das besser machen?
Zum Beispiel, dass wir nicht diskutieren, ob wir jetzt trauen, über Zumutungen zu sprechen oder nicht, weil die nächste Wahl kommt, die nächste Wahl kommt, die nächste Wahl kommt.
Naja, aber wird es dadurch besser? Also Wahlen, die gekoppelt sind wie in den Vereinigten Staaten, macht es das besser, wenn die alle gleichzeitig dann alle zwei Jahre stattfinden? Aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ich finde, man sollte sich davon auch ein Stück unabhängig machen. Ich finde, was wir übrigens auch sehen können an den Wahlergebnissen, ist, dass es einen Landestrend immer gibt. Früher waren die Landtagswahlen total abhängig von der Stimmungslage in der Bundespolitik. Dadurch sind wir durch geringere Parteibindung immer weiter weggekommen. Eine solche Wahl, dass eine Partei so weit hinten liegt wie die Grünen und jetzt 30% holen, das wäre vor 10, 15 Jahren in Deutschland nicht denkbar gewesen.
Ich kann der
Darüber
Idee.
Müssen wir leider weitersprechen, wenn wir uns wieder mal in dieser Runde zusammenfinden, weil Jessie Wellmer wartet schon. Mit den ausführlichen Tagesthemen. Ich habe mich zu bedanken für die Diskussion heute Abend, dass Sie im Studio waren, Ihnen fürs Interesse und Ihnen zu Hause natürlich auch. Jessie, ihr macht weiter.